Viele Christen sagen, das ist die geheime Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel. Aber das ist ja Unsinn. Erstens ist es nicht die Offenbarung des Johannes, sondern gleich im ersten Vers steht ja, das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Also die Offenbarung des Johannes, das stimmt überhaupt gar nicht. Und dann geheime Offenbarung, überlegt mal, was das bedeutet. Das ist nämlich genauso sinnvoll, als wenn ich sage, das kochend Wasser, heiße Wasser ist eiskalt. Ja, entweder ist es geheim oder es ist offenbar. Und Gegensätze, sagte schon Aristoteles in seinen Regeln der Logik, dürfen nicht zusammengedacht werden. Also kann ich nicht sagen, geheime Offenbarung. Das ist eine Offenbarung, das ist etwas, was offenbar ist. Das heißt, wir sollen das, was dort steht, verstehen. Vielleicht liegt es daran, dass sie die Bilder nicht wirklich verstehen. Die Offenbarung ist ja in Bildern geschrieben. Wir sprechen ja auch in Bildern. Zum Beispiel, als wir hergefahren sind, hat es bei Neumünster Bindfäden geregnet. Ja, es kam zwar Wasser runter, aber wir haben gesagt, es regnet Bindfäden. Die Engländer, wenn wir das zu einem Engländer sagen, dann sagen, das stimmt nicht, es regnet keine Bindfäden, es regnet Katzen und Hunde, was wir wieder seltsam finden. Also wir benutzen Bilder und manche dieser Bilder verstehen andere Menschen nicht. Zum Beispiel sagt einem Engländer, ich bin auf Draht. Dann denkt er, steht auf einem Drahtseil und balanciert dort. Aber wir meinen damit, ich bin hellwach, ich passe auf, bin voll da. So reden alle Völker irgendwo in Bildern. Und überlegt mal, wenn ihr mal so ein Gespräch führt, wie viele Bilder da immer wieder auftauchen. Das sind nicht nur so Bilder wie, ich bin auf Draht oder es regnet Katzen und Hunde oder Bindfäden, egal, sondern auch der ist halsstarrig, das ist auch schon ein Bild. Oder mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Gut, das könnte ein anderer noch verstehen, ja. Aber es gibt viele Bilder, die versteht man einfach nicht in einer anderen Sprache. Und deswegen müssen wir uns immer bei anderen Völkern fragen, welche Bilder haben die da verwendet. Das ist das Gleiche auch hier in der Offenbarung. Auch die Menschen damals haben in Bildern gesprochen und diese Bilder haben die auch verstanden. So gab es eine Auslegung, eine vollständige Auslegung der Offenbarung von Victorinus, der ist 303 als Märtyrer gestorben. Und der hat die Offenbarung schon so ähnlich ausgelegt wie wir. Zum Beispiel das weiße Pferd bei dem ersten Siegel sagte, das ist der Siegeszug des Evangeliums. Der hat es also schon gewusst, weil das war ein Bild seiner Zeit. Es gab mal ein Buch, Christliche Prophetie und Nuklearenergie von Filbert, einem Physiker, geschrieben. Das habe ich als Teenager gelesen und der hat geschrieben, da gibt es da bei den Posaunen einen Zeitpunkt, da wird der Abgrund aufgeschlossen und dann kommen da so Heuschrecken raus und verdunkeln den Himmel und die quälen die Menschen. Was ist das? Ganz klar sagt er, das sind Düsenjäger, die mit ihren Maschinengewehren und ihren Bomben über die Menschen herfallen. Und bei der sechsten Posaune, da kommt da so Wesen, die haben so Löwenhäupter und die haben einen Schwanz und die speien Feuer. Was ist das? Ganz klar Panzer. Stellt euch das vor, so Wesen mit so Löwenhäuptern und einem schlanken Schwanz und die speien Feuer. Das ist ganz klar, ist das Panzer. Aber Johannes hat ja keine Bilder gesehen aus unserer Zeit, sondern Gott hat ihm Bilder aus seiner Zeit gezeigt. Und die hat er auch verstanden. So gab es zum Beispiel in der Mythologie dieses Bild, Zeus entführt Europa und schleppt sie nach Kreta und verführt sie dort. Und er hat sich da in einen Stier verwandelt, auf den sich dann die Europa draufgesetzt hat, eine phönizische Prinzessin. Und dann sind die nach Kreta da geritten. Und da sagt hat Gott vielleicht dieses Bild aufgegriffen, um die Hure Babylon auf dem Tier darzustellen. Es gibt übrigens eine Münze, ich habe sie dabei, wo Europa auf dem Stier sitzt. Sie fliegen so über den Himmel. Auf der einen Seite ist der Vatikan abgebildet und auf der anderen Seite die Europa. Und darunter ist dann auch die Zahl 666, interessanterweise eine Münze, die man mal für 10 Euro kaufen konnte. Also diese Bilder greift man auch heute immer noch auf. Die Zeugen Jehovas haben mir mal ein rotes Buch über die Offenbarung gegeben. Ich schlage das auf, fünfte Posaune. Und da schreiben die doch, die Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen, deren König der Engel des Abgrunds ist, der Verderber und der Vernichter. Diese Heuschrecken, die über die Menschen herfallen und sie quälen, das seien sie, die Zeugen Jehovas. Da habe ich sie angeguckt, gelächelt und gesagt, ja, bei dieser Auslegung kann ich euch zustimmen. Und dann haben die mich ganz groß angeguckt. Ja, sagt, ihr seid die Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen und die Menschen quälen. Das steht doch hier, stimme ich zu. Aber sie haben es nicht begriffen. Ihr seht also, wenn man die Bilder nicht versteht, dann kommt man auf irgendwelche komischen Gedanken. Es gab zwei Auslegungen, die Jesuiten aufgebracht haben, um die Theorie, dass der Papst der Antichrist ist, zu entkräften. Das eine ist Luis Alcazar. Er hat gesagt, alles, was in der Offenbarung geschildert ist, ist in der Zeit des römischen Kaiserreiches geschehen. Und damit für uns vorbei. Das nennt man Präterismus, abgeschlossene Ereignisse in der Vergangenheit. Weil die sollten doch damals so ein Kaiseropfer bringen. Der Kaiser unter dem Bild des roten Drachens, auch in Offenbarung 12. Und die sollten ein Kaiseropfer bringen und dann haben sie ein Siegel gekriegt. Und dieses Wort Siegel, das steht dann hier für Mahlzeichen. Also Mahlzeichen ist das Siegel auf der Bescheinigung, dass man das Kaiseropfer gebracht hat. Also es hat sich damals alles ereignet. Es gibt einen adventistischen Theologen, der das hier auch in Deutschland verbreitet, auch in Friedensau. Die Kassetten werden jetzt weitergegeben, oder die CDs. Ja, ich mache mich hier verletzlich. Und ein anderer, Francisco Ribera, hat gesagt, das ist alles noch in der Zukunft. Das nennt man Futurismus von Zukunft. Und er hat gesagt, Christus wird unsichtbar wiederkommen. Die Gläubigen werden heimlich entrückt werden, sind eigentlich alle weg. Und dann wird einer aus dem Stamm Dan, ein Israelit, also der Antichrist werden und die Welt ins Unglück stürzen. Und Jesus wird ihm nachher den Garaus machen. Und diese Theorie ist von Protestanten im 19. Jahrhundert in England übernommen worden. Und sie haben sie ein bisschen noch umgedeutet, noch verbunden mit anderen Theorien wie den Dispensationalismus. Und die sagen heute, und diese Idee hat sich von Amerika kommend jetzt auch in Deutschland ziemlich weit verbreitet, in vielen Freikirchen und auch in den Landeskirchen wird sie vertreten, dass also Jesus unsichtbar wiederkommt. Die Gläubigen sind plötzlich weg, heimlich entrückt, der Flugzeugkapitän ist nicht mehr da und die Autos rasen führerlos über die Autobahn, besonders wenn die Adventisten jetzt nach Hause fahren, sind die plötzlich alle weg und Chaos, die Männer im Atomkraftwerk waren Christen, sind weg und es kommt zu großen Katastrophen und dann bekehren sich die Juden und ein Jude wird dann aber der Antichrist werden und die Welt ins Unglück stürzen. Und das wird in vielen Büchern und CDs wurde das verbreitet. Die Juden sind nicht ganz so glücklich über diese Idee, weil Juden wollen nicht unbedingt Christen werden. Jetzt wird vorausgesagt, ihr werdet alle Christen werden. Zweitens, das Unglück der Welt kommt wieder mal von den Juden, denn der Antichrist ist ja ein Jude. Also sie halten das für sehr antisemitisch, diese Theorie. Eine weitere Theorie geistert jetzt seit einigen Monaten oder Jahren durch Deutschland, die nennt sich heilsgeschichtliche Auslegung, ist aber in Wirklichkeit keine heilsgeschichtliche Auslegung. Die Auslegung ist, also dieser Begriff ist für mich eigentlich falsch. Und zwar ist die Offenbarung so geschrieben, so sagen diese Leute, dass sie für jeden Christen zu jeder Zeit immer wieder zutreffen. Also es gab damals ein Babylon, es gibt heute ein Babylon. Was ist dein Babylon? Oder das Tier, das da brüllt in Offenbarung 13, das ist damals der Kaiserkult gewesen, zur Zeit Martin Luthers, das päpstliche Rom, zur Zeit der frühen Adventisten, die Sonntagsgesetzgebung, zur Zeit der Nazis, der Nationalsozialismus oder für die Christen in Russland war es der Kommunismus und könnte man heute sagen, vielleicht der fundamentalistische Islam. Also jeder hat so seinen Antichristen. Und ich sage, das ist keine heilsgeschichtliche Auslegung, das ist so geschrieben wie ein Horoskop. Ein Horoskop ist so geschrieben, dass es jederzeit für jeden zutreffen kann. Beispielsweise, wenn ihr heute nicht aufpasst, werdet ihr viel Geld verlieren. Und diese Aussage ist so allgemein, trifft auf jeden zu. Also, ihr geht raus, stolpert, die Brille fällt runter, ihr tretet drauf, 1000 Euro sind im Eimer. Ne? Ihr fahrt mit dem Auto los, guckt nicht richtig, rammt ein Mercedes, wieder. Ist viel Geld im Eimer. Also ist ganz klar, wenn wir nicht aufpassen, wird es immer teuer für uns, wenn wir viel Geld verlieren. Und so ähnlich sei auch die Offenbarung eben geschrieben, so allgemein, dass sie eigentlich immer zutrifft. Das wird auch von einem adventistischen Theologen, der in Friedensau lehrt, in Deutschland verbreitet. Ich halte davon nichts, von dieser Auslegung. Wir Adventisten haben ja bisher immer die kirchengeschichtliche Auslegung gehabt und sie ist eigentlich die heilsgeschichtliche Auslegung, denn sie zeigt, wie Gott in der Kirchengeschichte handelt. Und das Heil bringt. Deswegen ist eigentlich die kirchengeschichtliche Auslegung die heilsgeschichtliche Auslegung. Wir wollen heute uns mal die sieben Posaunen anschauen und wir wollen uns mal anschauen, wie geht man eigentlich an die Offenbarung heran mit ihren Bildern und Symbolen. Wir können nicht so gründlich sein. Wenn ich kurz spreche, sind es 1,5 Stunden. Wenn ich ein bisschen einige Sachen ausführlicher erkläre, sind es gleich 2 Stunden. Wenn wir das richtig jedes Bild in der Bibel nachschlagen, sitzen wir heute Nacht noch hier. Deswegen möchte ich euch einfach nur einen kurzen Überblick geben und euch auf die Spur setzen, wie müssen wir eigentlich als Adventisten die Offenbarung studieren, die wir sagen, die Bibel ist ihr eigener Ausleger. Eins noch vorweg, ich habe jetzt hier kein Manuskript und kein Konzept, sondern ich mache alles jetzt so einfach so auswendig. Die Milleriten haben die 7 Posaunen ausgelegt. Zum Beispiel, dass da die Westgoten in Spanien einfallen oder dass Attila und die Hunnen über Europa wegziehen oder die Mohammedaner oder die Türken über die Länder herfallen. Und sie haben das in diesen 7 Posaunen reingedeutet. Aber sie haben nicht die Bilder beachtet, die dort geschrieben stehen. Diese milleritische Auslegung wurde dann durch Conradi auch nach Deutschland gebracht und wir haben sie einfach übernommen. Bei allen anderen Kapiteln der Offenbarung haben wir immer gefragt, was bedeutet das Bild? Und hier bei den 7 Posaunen haben wir es nicht mehr gemacht, sondern haben wir gesagt, die Milleriten haben das so ausgelegt und wir übernehmen das. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie man eigentlich an die Offenbarung rangehen sollte und die Offenbarung studieren sollte. Noch ein Wort vorweg. Posaunen sind nicht diese Blechblasinstrumente, die wir heute benutzen, sondern es waren das Schofar, das israelitische Widderhorn. Als zum Beispiel Gideon es blies mit seinen 300 Männern, da haben die Feinde Israels sich gegenseitig umgebracht und gerieten in ganz große Verwirrung. Könnte man sagen, das ist schon mal so ein Hinweis, in welche Richtung die Posaunen gehen. Und ansonsten wurden die Schofare auch geblasen, wenn die Wächter auf der Stadtmauer standen, um das Volk zu warnen, wenn Feinde herannahten. Und vielleicht sind diese Offenbarungen durch die Posaunen so Hinweise Gottes, Leute, passt auf, der Feind zieht dran. Und die Feinde Gottes vernichten sich irgendwo gegenseitig. Das so als kleiner Hinweis. Wir gehen jetzt einfach mal zu Kapitel 8 und wollen einige Sachen uns genauer anschauen, damit ihr versteht, warum ich das so auslege. Und dann andere Sachen wollen wir ein bisschen oberflächlicher betrachten. Offenbarung 8, Vers 6 und 7. Und die 7 Engel mit den 7 Posaunen hatten sich gerüstet zu blasen. Und der erste Engel blies seine Posaune, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Bäume und Gras verbrennen. Was bedeutet Gras in der Bibel, in der Prophetie? Was bedeuten Bäume in der biblischen Prophetie? Das sind ja Bilder. Wer viel auf Beerdigung war und den Predigern zugehört hat, der kennt einen Text, wo es vom Gras die Rede ist. Alles Fleisch ist wie Gras. Da steht ja Gras für Menschen. Könnte es auch sein, dass Bäume für Menschen stehen? Kennt ihr da einen Text, der vielleicht einen Hinweis darauf gibt? Ja, genau, Psalm 1. Habe ich erwartet, dass das kommt. Da steht, der Gerechte ist wie ein grüner Baum, gepflanzt an frischen Wassern, nicht wahr? Das heißt, der Gläubige ist ein Baum. Und die anderen, die jetzt keine Gläubigen sind, die sitzen nicht am frischen Wasser, sind die verdorren da, wenn man da so diesen Textzusammenhang liest. Da ist der Gegensatz zwischen den Gottlosen und den Gläubigen. Also der Gläubige ist wie ein Baum, der am frischen Wasser gepflanzt ist. Und deswegen kann er gewachsen und gedeihen. Aber ich gebe euch jetzt mal einen Text, der das ziemlich deutlich macht, nämlich Jeremia. Wir wollen ja einen prophetischen Text haben. Die Psalmen sind ja eigentlich nicht so sehr prophetische Texte. Jeremia 11, Vers 16. Kann man das Licht hier irgendwo einschalten, sonst muss ich das immer so hochhalten. Irgendwo ist hier ein Knopf. Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen, dass der da unten am Podium ist. Jeremia 11, Vers 16. Der Herr nannte dich einen grünen, schönen, fruchtbaren Ölbaum, aber nun hat er mit großem Brausen ein Feuer um ihn anzünden lassen, sodass seine Äste verderben müssen. Wer ist der schöne grüne Ölbaum? Das Volk Israel, sagst du. Jetzt gab es ja zwei Reiche, Israel und Juda. Und als Jeremia lebte, war ja das Reich Juda schon, das Reich Israel ja schon zerstört. Es blieb also nur noch das Reich Juda übrig. Da lebten noch einige Benjaminiter und auch Leviten. Also es waren nicht nur reine Juden, aber es war das Volk Gottes zur Zeit Jeremias. Das ist hier gemeint. Und das Feuer kommt und verbrennt diesen Baum. Wir haben also hier auch das Bild, ein Baum brennt. Der Baum steht für Gottes Volk, hauptsächlich Juden damals. Und was bedeutet nun das Feuer, das den Baum verbrennt? Gericht Gottes, könnte man sagen, ganz klar. Aber wer hat das Gericht am Volk Juda denn da vollzogen? Die Babylonier, genau, unter Nebukadnezar. Die kamen ja dreimal, erstmal haben sie Daniel und seine Freunde weggeschleppt, dann kamen sie nochmal und dann schließlich kamen sie ein drittes Mal und haben den Tempel auch niedergebrannt und die Jerusalem zerstört. Und Nebukadnezar hat alle Juden aus Judäa wegschleppen lassen. Blieb ja nur eine kleine Gruppe übrig, die dann nach Ägypten geflohen ist. Das heißt, der verbrannte Baum bedeutet, Babylon kommt, zerstört Jerusalem und den Tempel und schleppt alle Juden weg. Könnte es sein, dass das auch jetzt hier im Neuen Testament gemeint ist? Schauen wir uns mal Johannes den Täufer an. Was verkündigt er in Matthäus? Er sagt, die Axt ist dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Wen meint er? Wer ist der Baum, der da abgehauen werden soll? Und er sagt weiter, jeder Baum, der keine Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ganz genau. Das gleiche Bild, Baum und Feuer. Wen meint er? Ja, Baum steht ja jetzt für Menschen, Volk Gottes, ja? Wen meint er jetzt hier? Ja, das Volk, zu dem er predigt. Ja, er predigt ja zu den Leuten. Ihr, wenn ihr keine Früchte bringt, werdet ihr abgehauen und ins Feuer geworfen. Also er predigt genau das gleiche Bild wie Jeremia und wie es ja auch in der Offenbarung steht. Und Jesus kommt mal nach Jerusalem und sieht einen Feigenbaum, der keine Früchte bringt, und er lässt ihn verdorren. Innerhalb weniger Augenblicke ist dieser Baum verdorrt und alle seine Nachfolger haben das miterlebt. Das war ein Stadtgespräch. Wie kann ein Baum so schnell verdorren? Und dann wird er zum Richtplatz geführt im Lukas-Evangelium. Und wir können jetzt die Texte jetzt alle lesen, aber es wird uns zu viel Zeit kosten. Und die Frauen weinen und er sagt, Frauen weint nicht über mich, sondern weint über euch und eure Kinder. Dann kommt er noch so ein Zwischenteil und dann sagt er zum Schluss, denn wenn man das dem grünen Holz antut, was wird es mit dem dürren werden? Klingt so seltsam und so unverständlich. Wenn man das dem dürren Holz antut, was wird es mit dem dürren werden? Ist auch ein Gleichnis, ein Bild. Also das grüne Holz ist der grüne Baum. Und das dürre Holz ist der vertrocknete Baum. Und die Leute hatten ja gerade ein paar Tage vorher erlebt, wie dieser Baum vertrocknete. Und wer ist nun der grüne Baum? Er sagt, denn wenn man das dem grünen Baum antut, dem grünen Holz, er ist er selbst, ne? Das heißt also, wenn die Römer mich, der ich ein grüner Baum bin, kreuzigen, was wird mit dem Volk Gottes geschehen, das nur ein vertrockneter, dürrer, unfruchtbarer Baum ist? Denn er spricht ja da von der Zerstörung Jerusalems im Textzusammenhang. Also Jesus hat die Zerstörung Jerusalems angekündigt. Wer hat Jerusalem zerstört? Römer. Wie wird Rom im Neuen Testament genannt? Unter einem Decknamen, einem anderen Namen? Babylon. Warum? Guckt in Petrus, da sagt ja Petrus, ich schreibe euch aus Babylon. Und sogar die Katholiken wissen, das ist Rom. Also Babylon steht im Neuen Testament für Rom. Und auch in die Hure Babylon in Kapitel 17 gemeint sein, denn es heißt, sie ist die große Stadt, die zur Zeit des Johannes, die Herrschaft hat über alle Völker und auf sieben Hügeln gebaut ist. Und welche Stadt, die auf sieben Hügeln gebaut ist, hatte zur Zeit des Johannes die Herrschaft über alle Völker? Rom. Ist also ganz klar. Also Babylon steht im Neuen Testament sowohl bei Petrus als in der Offenbarung auch für Rom. Und die Römer kamen und haben Jerusalem zerstört, 70 nach Christus. Sie haben den Tempel zerstört. Aber noch mehr, sie kamen auch ein drittes Mal wie Nebukadnezar und haben 135 nach Christus, da hatte Bar Kochba, ein selbsternannter Messias, Bar Kochba ist Sternensohn, die Römer aus Palästina vertrieben oder aus Judäa vertrieben. Und die Römer kamen aber wieder und haben nachher auch Jerusalem erobert und erneut zerstört. Sie haben dann 135 nach Christus und sie haben den Tempelplatz nochmal gepflügt, das heißt Entweihung. Sie haben ein Schweineopfer dargebracht und ein, glaube ich, Jupiter-Tempel errichtet. Also eine dreifache Entweihung. Damit war der Tempelplatz nun wirklich entweiht. Und was haben sie noch gemacht? Kaiser Hadrian hat die Ausübung der christlichen Religion, der jüdischen Religion verboten. Kein Jude durfte mehr seinen Glauben ausleben oder an einen anderen weitergeben. Also keine jüdischen Gottesdienste mehr. Und da haben die Christen, um nicht als Juden bezeichnet zu werden, ihren Gottesdienst vom Sabbat auf den Sonntagmorgen vor Sonnenaufgang gelegt. So entstand die Frühmesse, denn sie wollten ja nicht als Juden betrachtet werden. 173 nach Christus kam Bischof Eleutherius in Rom an die Macht. Man nennt ihn ja auch Papst. Wir nennen ihn Bischof. Und er hat gesagt, dass die Christen ab jetzt die jüdischen Speise- und Reinigungsvorschriften nicht mehr beachten sollen. Das heißt, sie sollten Schweinefleisch essen, um nicht als Juden betrachtet zu werden. Mit anderen Worten, bis dahin haben die Christen also noch kein Schweinefleisch gegessen. Gibt es nur in einer Liste, die ich gefunden habe, die Liste aller Päpste, die ich in Rom mitgenommen habe, in einer Kirche, da steht das drauf. Die habe ich sonst in keiner anderen Literatur gefunden. Also das ist eine katholische Quelle. Außerdem hat Kaiser Hadrian nicht nur die Ausübung der jüdischen Religion verboten, sondern er hat auch alle Juden aus Judäa wegschleppen lassen. Also was haben die Römer getan? Sie haben Jerusalem zerstört, sie haben den Tempel zerstört, sie haben alle Juden aus Judäa weggeschleppt. Genau das Gleiche, was auch Babylon getan hatte. Und wenn hier steht, dass ein Drittel der grünen Bäume und des grünen Grases verbrannte, könnte es nicht sein, dass damit nicht die Westgoten gemeint sind, die in Spanien eingefallen sein sollen oder sind, denn wieso soll das bedeuten, ja? Sondern könnte es nicht sein, dass genau das Gleiche gemeint ist, was Jeremia, was Johannes meint und was Jesus gesagt hat, dass hier die Zerstörung Jerusalems durch die Römer gemeint ist. Also Gericht am alttestamentlichen Volk Gottes. So, denkt mal darüber nach für die Zukunft. Das nächste, Vers 8. Und der zweite Engel blies seine Posaune und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und so weiter. Ein Berg, der brennt, fällt ins Meer und versinkt dort. Gibt es so ein Bild auch im Alten Testament? Jawohl, bei Jeremia. Da wird in Jeremia 51, Vers 25 gesagt, siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der du Verderben gebracht hast über alle Welt, spricht der Herr. Ich will meine Hand wieder dich ausstrecken und dich von den Felsen herabwälzen und will einen verbrannten Berg aus dir machen. Merkt ihr? Berg, runterfallen und verbrannter Berg werden. Das heißt, er brennt vorher. Und dann in Vers 64, und sprich, so soll Babel versinken und nicht wieder aufkommen von dem Unheil, das ich über sie bringen will, sondern soll vergehen. Wer ist dieser Berg, der verbrannt ist oder der brennt und verbrannt ist und versinken soll und nicht wieder aufkommen soll? Wenn wir das Kapitel genauer anschauen, es ist Babylon. Also nachdem Babylon Jerusalem und den Tempel zerstört hat und alle Juden weggeschleppt hat, soll es versinken, es soll ein verbrannter Berg werden, der herabgewälzt wird und versinkt. Und seht ihr da die Parallele hier zur zweiten Posaune? Ein Berg brennt, wird herabgestürzt, wie bei Jeremia, und fällt ins Meer und geht unter. Wenn Babylon für Rom steht, dann könnte man doch daraus schließen, dass Rom, das politische Rom, genauso untergeht im Völkermeer. Meer steht ja für Völker, das wissen wir, das Bild brauche ich euch nicht erklären. Dafür haben wir ja schon mehrere Texte öfter schon mal gelesen, denke ich. Völkermeer steht also, das Meer steht also für Völker, ist ja Salzwasser, steht für Völker. Und so wie Babylon versunken ist, soll auch Rom im Völkermeer versinken. Ein verbrannter, ein brennender Berg, der versinkt, ist dann auch ein verbrannter Berg. Und tatsächlich ist ja Rom schließlich untergegangen im Völkermeer. Durch die Völkerwanderung ist es eigentlich kaputt gegangen. Das mache ich nicht ausführlicher. Wir kommen einfach zu einem dritten Engel. Vers 10. Und der dritte Engel blies seine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel. Der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Ich weiß noch, in den 80er Jahren, als Tschernobyl explodierte, da ging dann so gleich das Gerücht durch Deutschland, Tschernobyl ist russisch und bedeutet auf Deutsch Wermut. Und dann haben viele gesagt, aha, was beschreibt Johannes hier? Die Explosion eines Atomreaktors, der die ganze Welt verseucht, der das Trinkwasser auch verseucht, die Flüsse, die Brunnen und so weiter. Gut, das wäre sowas wie, die Heuschrecken sind Kampfjets und diese pferdeähnlichen Wesen, die Feuer speien, das sind Panzer. Aber was hat man damals darunter verstanden? Wenn ein Christ damals die Bibel gelesen hat, denn wenn Gott etwas offenbart, dann offenbart er so, dass die Menschen in der Zeit, wo er es offenbart, das auch verstehen können. Wo fällt denn in der Bibel ein Stern vom Himmel? Übrigens, Tschernobyl ist nicht durch einen Stern vom Himmel da explodiert. Ne? Satan, Jesaja 14. Da heißt es doch, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Er wollte sich auf den Götterberg im hohen Norden setzen und wollte Gott gleich sein. Er wollte seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Wofür stehen Sterne in der Offenbarung? Engel, ja? Gleich Offenbarung 1 und 2 wird es ja gesagt, die sieben Engel in der Hand Jesu sind die sieben Boten, die sieben Sterne sind die sieben Engel der Gemeinde, steht ja dort. Und wenn Satan seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen will und selbst ein Stern ist, dann ist er auch ein Engelwesen. Und die Engel, über die er sich erhöhen will, ja, die Sterne, über die er sich erhöhen will, sind die Engel, so. Und der Götterberg im hohen Norden, das ist nicht irgendwo in Russland, sondern oben ist auf der Landkarte für uns auch Norden. Für den Juden auch. Oben bedeutet also der himmlische Götterberg, Gottesberg, muss man eigentlich sagen. Nämlich der Berg Zion, da wollte sich Satan setzen. Das Wort Satan heißt, ist ja hebräisch, mal kleinen Exkurs, und bedeutet Feind, Gegner, Widersacher. Und hat er noch den Namen Teufel im Neuen Testament, griechisch Diabolos. Dia heißt durch, Dia Projektor kennt ihr ja, Dia Projektor heißt Durchvorwerfer, ist ein deutsches Wort. Ja, also es gibt ja Leute, die sagen, man soll keine Fremdwörter benutzen. Was sage ich denn jetzt dazu? Kleiner Ton, Mikrofon heißt ja kleiner Ton. Also wir brauchen manchmal die Fremdworte schon. Und Diabolos, das Wort Ball, griechisch, also Fußball, ist ein griechisches Wort. Das Wort Fuß kommt aus dem Griechischen, das Wort Ball und heißt werfen. Fußball heißt also Fuß werfen, wörtlich übersetzt. Diabolo heißt also durchwerfen oder durcheinander werfen. Diabolos wurde dann durch Wechsel von A und I, hat einer umgedreht, es gab damals auch Legastheniker wohl. Diabolos, Daibolos, Ost weg, Daibel. Da sind wir schon beim Pfui Daibel im Plattdeutsch. Ne? Und aus Daibel wurde dann Däubel und aus Däubel Teufel. Im Englischen übrigens zu dem Wort Devil, ist der gleiche Ursprung. Und das heißt jetzt Durcheinanderwerfer, jemand, der die Schöpfung Gottes zerstört. Jetzt hat er aber noch einen dritten Namen, Lucifer. Was heißt das? Lichtträger ist Latein, von Lux ist das Licht und Ferro tragen. Also Lichtträger, wie kommt denn der Name, wo kommt denn der in der Bibel vor? Ist ein lateinisches Wort und die Bibel ist im Hebräisch und Aramäisch und Latein, Griechisch geschrieben, aber nicht in Latein. Wo kommt der Name her? Ganz einfach, als Hieronymus die Bibel im 4. Jahrhundert ins Latein übersetzte, sogenannte Vulgata nannte man diese Bibel, da hat er in Jesaja 14 geschrieben, nicht wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern, sondern wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Luzifer. Seitdem hat Satan diesen Namen, Lichtträger. Für mich ist er aber kein Lichtträger, sondern Finsterling. Das ist ein Ehrenname. Also ich würde ihn nicht benutzen für den Teufel. Der war vielleicht ein Lichtträger vor seinem Sündenfall, aber jetzt ist er es nicht mehr. Aber die Esoteriker verkaufen ihn noch immer als Engel des Lichts. Deswegen dürfen wir ihn als Christen nicht geben, diesen Namen. Da freut er sich ja nur drüber. Die Römer haben die Venus, der Morgenstern ist, und weil die Römer sie Luzifer nannten, hat Hieronymus diesen Namen reingepackt in das Alte Testament. Also, in der Bibel fällt nur ein Stern vom Himmel, ganz klar, da habt ihr recht, Satan. Die Milleriten haben gesagt, das ist Attila. Ja, wieso ist das Attila? Der mit den Hunden über Europa weggezogen ist. Ja, der fällt doch auf die Wasserströme. Und das sind, wofür steht Wasser? Für Menschen. Und dann ist er ja auch über Donau, Rhein und weiß ich was alles gezogen. Aber das kann es ja wohl nicht sein. Wir müssen ja biblische Bilder nehmen. Also, Satan ist der Stern, der vom Himmel gefallen ist. Und wo fällt er drauf? Auf die Wasserströme. Wofür stehen Wasserströme? Also Flüsse, nicht das Meer, lasst euch da nicht irreführen, das Meer steht für Völker. Aber Flüsse und Brunnen, wofür brauchen wir das Wasser? Zum Trinken. Mehr Wasser können wir nicht trinken. Und das Bild Wasser, Trinkwasser haben wir schon. Gepflanzt an frischen Wassern, ne? Der Baum gepflanzt an frischen Wassern, da meint es ja nicht irgendwie so ein Fluss, das ist ja irgendwie was mehr, mehr als das. Jesus gibt uns zum Beispiel die Auflösung. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das heißt Lebenswasser. Satan fällt also auf das Lebenswasser und vergiftet das. Und die Menschen, die dieses Lebenswasser trinken, die sterben daran. Es wird bitter. Es ist bitter und sie sterben daran. Er brennt wie eine Fackel. Was bedeutet das? Wir können uns das schon ein bisschen reindenken in diese Zeit. Stellt euch vor, wir leben damals. Wir haben keine Halogenstrahler, keine Taschenlampen, keine LED-Lichter, sondern nur diese Öllichter. Wie hell sind denn die? Ja, wie die Kerze im Wohnzimmer. Wenn man es richtig hell haben will, was hat man dann gemacht? Fackel angezündet. Also Fackel war so das hellste Licht, was die damals so anzünden konnten. Und wenn wir jetzt nachgucken in der Konkordanz, dann werdet ihr feststellen, da gibt es doch tatsächlich das Wort die Fackel des Heils. Wenn der Stern vom Himmel fällt und wie eine Fackel brennt, dann scheint er wirklich dieser Lichtträger zu sein, der von Gott kommt und das himmlische Licht bringt. Aber in Wirklichkeit vergiftet er die Brunnen, das Trinkwasser, sodass die Menschen daran sterben, weil das Wasser bitter ist. Das wäre jetzt erstmal die bildhafte Auslegung. So, das sind jetzt Bilder aus dem Alten und Neuen Testament. Wo ist denn das passiert? Nachdem Rom untergegangen ist im Völkermeer, was ist denn als nächstes gekommen? Ist da ein neues Licht gebracht worden den Menschen? Eine himmlische Botschaft, die aber den Glauben bitter gemacht hat? Und wo viele Menschen praktisch an ihrem Glauben verstorben sind, also symbolisch? Was kam direkt nach dem Untergang des Römischen Reiches? Da kam ein arabischer Kaufmann und sagte, ich bringe euch himmlisches Licht. Und hat gesagt, ich bringe euch die Botschaft von Allah. Und wohin führte das? Nordafrika war ein Zentrum des christlichen Glaubens. Da saßen die gelehrten Theologen. Was ist denn dort heute noch an Christentum? Der vordere Orient, also sagen wir mal Jerusalem, Palästina, heute sagen wir Judäa, damals Syrien, da gab es wieder zwei Zentren des christlichen Glaubens, Jerusalem und Antiochien, ne? Was ist denn da an christlichem Glauben? Relikte. Dann Türkei mit Konstantinopel. Was ist denn da noch an christlichem Glauben? Das heißt, weite Teile der Welt, wo Zentren des Christentums war, sind entchristianisiert worden durch eine neue Botschaft. Und wenn wir jetzt mal die neue Religion uns anschauen, dann hat Mohammed gesagt, so einfach geht das nicht. Glaub an Jesus Christus und du und dein Haus, und lass dich taufen und du und dein Haus sind gerettet. Nee, so einfach ist das nicht. Du musst Wallfahrt machen, Almosen zahlen, Ritualgebete 5-mal am Tag, was noch? Ein Monat Fasten, Ramadan. Und es wäre gut, wenn du mit deiner Religion verbreitest mit Feuer und Schwert, also für den Glauben kämpfen. Und wenn man dann im Heiligen Krieg fällt, dann kommt man dann auch ins Paradies. Das sind so ein paar Elemente des Islam. Der ist natürlich viel komplexer. Aber das sind so ein paar Punkte, die rausstechen. Das ist nötig, dass du das glaubst. Und auch wenn du das alles tust, hast du keine Gewissheit, dass du wirklich das ewige Leben hast und ins Paradies kommst. Weshalb? Weil Allah hat dich bestimmt zum Leben oder zum Tod. Das heißt, Gott hat vorher bestimmt, du kommst ins Paradies, du nicht. Da kannst du machen, was du willst. Und das erfährst du erst, wenn du an dem Abgrund gehst, stehst, wo das Schwert, das zweischneidige Schwert drüber liegt, am Tag des Gerichtes. Wenn du runterfällst in die Hölle, dann hat Allah dich dahin bestimmt. Und wenn du rüberkommst, hat Allah bestimmt, dass du ins Paradies kommst. Und es gibt, das ist eine große Heilsunsicherheit bei vielen Muslimen, weil sie sagen, Gott hat das alles vorher bestimmt. Und als Lothar Emil Treder durch die Türkei fuhr und der Busfahrer wie ein Irrer so um die Kurven fuhr, da hat ihm dann Lothar, wie er immer so das so sachlich macht, auf die Schulter getippt und gesagt, du Ali, guck doch mal da runter, da siehst du doch deine Kollegen liegen. Willst du denn nicht ein bisschen langsamer und vorsichtiger fahren? Ach, hat er gesagt, wenn Allah will, dass ich da runterfalle, dann werde ich da runterfallen, auch wenn ich langsam und vorsichtig fahre. Und wenn Allah nicht will, dass ich da runterfahre, dann kann ich auch so weiterfahren. Das ist alles von Gott vorherbestimmt. Das klingt jetzt lustig, aber in Bezug auf das ewige Leben ist es nicht lustig. Der Glaube ist nicht mehr so einfach, einfach nur an Jesus glauben und du bist gerettet. Nein, du musst Leistung bringen und du hast keine Sicherheit, dass du wirklich ewiges Leben hast. Es kann sein, dass du dafür ewig in einer Hölle schmorst, wo Gott dich für immer quält, mit fürchterlichen Qualen. Es gab nur eine Möglichkeit, die Heilsgewissheit zu haben, im Heiligen Krieg fallen für den Glauben. So glauben ja auch die Selbstmörder, wenn sie sich in die Luft sprengen, dann kommen sie dann gleich ins Paradies. Aber der Koran verbietet den Selbstmord. Und das drehen sie sich dann aber zurecht. Ja, also weite Teile der christlichen Welt ist entchristianisiert worden. Der Glaube ist nicht mehr ein frohmachendes Evangelium gewesen, sondern bitter. Keine Heilsgewissheit. Und Leistung muss ich bringen. Ja, und auf der anderen Seite, also wenn wir auf der anderen Seite vom Mittelmeer gucken, nach Nordeuropa, was ist da passiert? Da gehen wir in das dunkle Mittelalter. Und auch da ist der Glaube dunkel und bitter geworden. Denn die Kirche sagte, nein, nein, so einfach ist das nicht, dass du glaubst und hast das ewige Leben. Nein, nein, du musst, nachdem du Beichte gemacht hast, musst du erstmal so wieder Leistung bringen, eine Wallfahrt machen. Seht ihr die Parallelen? Ja? Almosen geben, und das heißt Opfergaben geben, Leistungen bringen, mal einen Monat fasten, so vor Ostern. Ritualgebete, also ständig wiederholte Gebete anhand der Perlenkette, dem Rosenkranz. Wo haben sie den denn her? Von den Muslimen. Die haben den von den Indern. Ja, und so ist das von den Indern die Perlenkette auch zu den Katholiken gekommen. Also genau das Gleiche wie die Muslime. Und für den Heiligen Krieg hatten sie natürlich auch etwas, nämlich die Kreuzzüge. Und wenn du im Kreuzzug fällst, hast du das ewige Leben. Und dann guckt man sich das an und denkt, Mensch, das sind so erbitterte Gegner gewesen im Mittelalter und sie sind so parallel, so ähnlich, als wenn sie voneinander abgeguckt hätten. Ja, jetzt denkt man, mit der Zeit der Reformation wird es wieder hell. Das Evangelium bricht wieder durch, die Leute glauben wieder, allein durch den Glauben gerettet zu werden. Jetzt kommt doch tatsächlich der vierte Engel, Vers 12, bläst seine Posaune und dann heißt es, es wird geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Und ich sah und hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollten. Wir fangen mal davon hinten an. Adler gehören für einen Israeliten zur Gruppe der Geier. Also die haben andere biologische Regeln, als wir, als unsere Biologen das heute haben. Also die Adler gehörten zur Familie der Geier. Deswegen sagen manche Bibelübersetzer, man könnte das auch übersetzen mit Geier. Wenn Geier kreisen, was bedeutet das? Nicht ganz, muss ich dich jetzt enttäuschen. Wenn Geier kreisen, liegt da kein Toter. Noch nicht. Wenn er stirbt, wenn er also da unten liegt im Todeszuckung, dann kreisen die Geier. Aber wenn er tot ist, dann kreisen die nicht mehr, da sitzen sie unten. Ja? Wir kennen dieses Bild eigentlich nur durch diese Italo-Western wie die Geier warten schon oder so ähnlich. Denn bei uns haben diese Aufgabe der Geier haben ja die Wildschweine gehabt. Also die Wildschweine warten so und schon hätte Johannes vielleicht geschrieben bei den Germanen. Also, wenn hier ein Geier kreist und weh, weh schreit, dann heißt das, da unten ist etwas, das stirbt. Da stirbt jemand oder stirbt etwas, nämlich der christliche Glaube. Der stirbt langsam vor sich hin. Und auch die Bilder von ein Drittel Dunkelheit deuten das ja an. Dass also die himmlischen Lichter zu einem Drittel ausgehen, also teilweise, nicht überall, aber teilweise gehen sie aus. Und die Welt versinkt in einer, teilweise in einer geistlichen Finsternis. Jetzt hatte ich gesagt, durch die Reformation brannte das Licht des Evangeliums ja wieder hell, aber es dauerte nicht lange, dann versank langsam die Welt wieder in der Dunkelheit. Erstmal in der Kirche selbst, die Kirche erstarrte in der Orthodoxie, die evangelische Kirche, denn man wollte keine weitere Reformation, keine Veränderung mehr der Kirche. Warum? Martin Luther hat sich ja als Prophet bezeichnet und viele Voraussagen auf die Zukunft gemacht. Ich werde jetzt im Hope-Channel 3 Vorträge darüber aufnehmen. Dann könnt ihr euch das noch reinziehen, was er so alles gesagt hat, wie Deutschland wird im Blute schwimmen und so weiter. Und er hat gesagt, der christliche Glaube wird wieder von uns genommen werden und es wird in Deutschland geistlich so finster werden, dass man keinen wahren Pastor mehr findet, der das Evangelium recht verkündigt. Und wenn die Pastoren und die Theologen nicht mehr an die Auferstehung Jesu Christi glauben, das wird dem fast den Boden ausstoßen und so weiter. Und deswegen, weil man gewarnt war, hat man versucht, wir dürfen das, was Luther gesagt hat und die Reformatoren erarbeitet haben, nicht verändern, sondern festschreiben. Dann ist die Kirche erstarrt. Die Pietisten haben zwar versucht, sie neu zu beleben, aber sie waren ja immer noch, wurden verschrien als Frömmler-Pietisten damals. Durch Martin Luther und die anderen Reformatoren war es aber nochmal möglich geworden, etwas anderes zu denken, als was Kirche und Staat bisher vorgeschrieben haben. Und das führte dazu, dass Leute auf neue Ideen kamen. Zum Beispiel René Descartes, ein Philosoph, hat gesagt, ich muss alles anzweifeln, um zu festen Fakten zu kommen. Nicht einfach nur glauben, das ist so. Und er hat alles angezweifelt, bis er zu einem Punkt kam, den er nicht anzweifeln konnte. Er hat zum Beispiel gesagt, dass ihr hier sitzt, so ähnlich hat er argumentiert, das träumt ihr nur, ihr seid gar nicht hier. In Wirklichkeit liegt er im Bett und träumt das. Jetzt könnte einer nach vorne kommen, knallt mir einen und sagt, siehst du, träumst du das auch? Ja, sage ich, das kann ich auch träumen. Er sagte, vielleicht ist Gott, hat er sich, sagen wir es mal modern, eingeloggt in unser Gehirn und spielt uns das alles nur vor. So wie in einer Vision vielleicht. Und wer den Film Matrix 1 gesehen hat, versteht das, weil da wird gezeigt, wie die Menschen alle in einem Kabel hier hinten hängen und ein Computer spielt alles ihnen ins Gehirn ein, was sie erleben. In Wirklichkeit liegen sie alle da in so einer Soße und werden künstlich ernährt. Und dann bricht einer aus und der befreit die Menschheit und bringt sie nach Zion. Also so ein Hollywood-Film, der biblische Motive nachspielt. Er muss auch erst durch die Taufe gehen und wird dann verfolgt von den bösen Mächten und so weiter. Also Hollywood macht auch Filme, wo sie in die Bibel reingucken und sagen, das sind doch interessante Motive. Und die jungen Leute gucken das und finden das sehr spannend. Aber die Bibel finden sie dann langweilig. Ja, René Descartes hat also gesagt, ich kann alles anzweifeln. Also, dass ich hier existiere oder so oder hier rumlebe. Aber eins kann ich nicht anzweifeln, dass ich zweifle. Und wenn ich jetzt stehe und zweifle, dann muss es mich ergeben. Dann hat er gesagt, dubito ergo sum in Latein, das heißt, ich zweifle, also bin ich, also gibt es mich. Später hat das verändert, ich denke, also gibt es mich, cogito ergo sum im Latein. Und er hat gesagt, wir dürfen nicht einfach glauben, was Leute sagen und behaupten, sondern wir müssen alles prüfen, es muss absolut vernünftig sein, vom Verstand her vernünftig. Er war Begründer des Rationalismus, wo die Vernunft der Maßstab für die Wahrheit war. Jetzt gab es in England eine Gegenbewegung, die sagte, nein, nein, dein Verstand kann getäuscht werden, aber was ich erlebt habe, das ist Wahrheit. So dachten ja unsere Banker noch vor 3 Jahren, was sie tun, sei vernünftig, aber die Wirklichkeit hat sie eingeholt und sie sind wirtschaftlich aufgeschlagen. Also, was ich erlebe, das ist die Wahrheit und so könnte man sagen, die Wirklichkeit hat die Banker auch eingeholt. Und das war die Wahrheit. So kann man eigentlich nicht arbeiten. Gut. Aber stimmt das denn, dass das, was ich erlebe, die Wahrheit ist? Eine Adventistin hat das mal geglaubt. Und zwar, sie hatte darum gebetet, dass ihr Sohn im Zweiten Weltkrieg nicht eingezogen wird im Kampf gegen Deutschland. Aber ihr Sohn wurde eingezogen und sie kriegt dann irgendwann so einen schwarz umrandeten Brief, dass ihr Sohn gestorben sei. Und man hat ihn seine Habseligkeiten ihr noch geschickt. Und dann kam eine Nachbarin und hat sie über längere Zeit bearbeitet, bis sie endlich zu ihrer Nachbarin in einen spiritistischen Zirkel ging und tatsächlich dann ihren verstorbenen Sohn getroffen hatte. Obwohl der Prediger sie nochmal gewarnt hat, gesagt, du weißt ja, Prediger 9, Vers 5, 6 und 10, die Toten wissen nichts, sie denken nichts, sie fühlen nichts, sie haben keinen Anteil am Weltgeschehen. Sie hat ihren Sohn getroffen, hat ihn wiedererkannt, hat mit ihm über Dinge gesprochen, die nur sie und er wussten, und dann ist sie nach Hause gekommen, hat ihre Bibel in den Müll geworfen. Ich habe meinen Sohn gesehen, gehört, ich habe mit ihm gesprochen, also stimmt das nicht, was in der Bibel steht. Habe ich auch mal erlebt bei einer Bibelstunde, von einer Frau bei einer Frau, die gesagt hat, ich habe meinen toten Mann, höre ich immer, wenn ich diese Schallplatte auflege, dann höre ich meinen toten Mann, dann stimmt hier die Bibel nicht. Und da konnte ich meine Bibelstunden abbrechen. Sie wollte mich nicht mehr weiterhören. Das ging dann über mehrere Wochen so bei der Adventistin, aber eines Tages klopft es an die Tür, sie macht auf und ihr toter Sohn steht vor der Tür. Und nun ist das ja was anderes, wenn der jetzt bei Kerzenschein, so im Nebel gehüllt da, so erscheint, oder ob der jetzt bei Sonnenschein vor der Tür steht und sie stottert, du kommst schon heute, und er guckt sie an und sagt, du, was redest du für uns, Mutter? Freust du dich nicht, dass ich wieder zurück bin? Ich war nicht tot, sondern war nur schwer verwundet, aber die Deutschen haben mich aufgelesen, haben mich wieder gesund gepflegt und jetzt bin ich durch die Amerikaner befreit worden. Freust du dich nicht, dass ich wieder zu Hause bin? Was meint ihr, was mit der Frau ablief, als sie merkte, mit wem sie im spiritistischen Zirkel gesprochen hatte? Die ist fast wahnsinnig geworden, als ihr klar war, dass das ein Dämon gewesen sein muss. Fast wahnsinnig. Also Erlebnisse lassen sich auch täuschen. Deswegen kamen in Europa dann auch wieder die Skeptiker auf, die sagten, naja, das muss man alles anzweifeln. Nur harte Fakten zählen. Und wenn wir uns das angucken, haben wir diese Art von Menschen heute immer noch. Diejenigen, die alles vom Verstand her erklärt und begriffen haben wollen. Die anderen, die sagen, ich habe aber erlebt. Da kannst du noch so viel sagen, ich habe aber erlebt, ich habe aber erfahren. Oder die Leute, die alles ganz kritisch auseinandernehmen, nur harte Fakten gelten lassen. Und dann gab es noch die Deisten, die sagten, ja gut, Gott muss das hier alles geschaffen haben, sonst können wir es ja nicht erklären. Aber der hat sich aus dem Staub gemacht, der hat sich hier nicht offenbart, keinem Propheten irgendwas gesagt, er hat auch keinen Sohn geschickt, der für uns gestorben ist. Das war nur so ein jüdischer Wanderprediger, den die Römer gekreuzigt haben. Wahrscheinlich war er scheintot und ist dann von den Jüngern geklaut worden und ist dann nach Indien abgedackelt und hat sich da noch ein schönes Leben gemacht, und sein Grab kann man ja heute noch dort besichtigen. Diese Theorie wird heute von den Esoterikern heute immer noch nachgebetet, stammt aus dem 17., 18. Jahrhundert und wird heute immer noch in Stern, Spiegel und anderen Aufklärungszeitschriften dann noch wieder gekäut. Ist also schon steinalt, würde ich sagen. Das alles hat die Menschen beeinflusst. Man nennt diese Zeit Aufklärung. Wir sind jetzt endlich aufgeklärt. Wir glauben nicht mehr, was Kirche und Staat sagen. Und auch die Kirche hat sich verändert. Man wollte eigentlich nicht mehr von Sünde, Schuld und Vergebung durch Jesus sprechen, sondern einfach nur so die Welt umgestalten zur besten aller Welten, wo Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Schon damals. Also es wurde immer dunkler. Die Pietisten versuchten sich aufzulehnen dagegen. Dann kam es ja zu dem Erdbeben von Lissabon, die Französische Revolution, den dunklen Tag in Amerika, der Sternenfall in Amerika, das hat sich auch in Europa nochmal wiederholt. Und die Menschen schreckten auf, weil das ja in Offenbarung später geschildert wird. Erdbeben, Sonne wie Blut, dunkel, Mond wie Blut, Sterne fallen vom Himmel. Das hat die Leute alle aufgeschreckt, und so stand in den Zeitungen zu lesen, jetzt müsste Jesus eigentlich wiederkommen. Und dann saßen die Protestanten da und sagten, ja, aber ein Zeichen fehlt ja noch. Welches Zeichen? Welches ist das letzte Zeichen, das ich erfüllen muss, damit Jesus wiederkommen kann? Das müsste jetzt auf einen Schlag aus allen rauskommen. Was sagt Jesus, Matthäus 24? Und es wird gepredigt, das Evangelium zum Zeugnis für alle Völker in der ganzen Welt also. Und dann wird das Ende kommen. Also die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt, dann kommt das Ende. Und Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt bei der Stimme der Hoffnung, wir versuchen das in der ganzen Welt zu verkünden und wir leben von Spenden, das ist jetzt der Werbeblock gewesen. Ja, und dann haben die festgestellt, haben wir noch gar nicht gemacht. Zwar hat die Kirche ein paar Indianer zwangsbekehrt, haben ein paar Missionare nach China geschickt, die aber mehr politisch dort aktiv waren, aber wir haben ja keine Mission gemacht. Wir müssen jetzt endlich das Evangelium verkünden. Und so haben sie viele Missionsgesellschaften und Bibelgesellschaften gegründet, die Elberfelder und die Wuppertaler und die Württemberger Bibelgesellschaften sollen auch in der Zeit entstanden sein. Und man hat zum ersten Mal angefangen, Missionare loszuschicken, Bibeln zu drücken, zu verbreiten, Leute zur Bekehrung zu schicken. Und dann kamen die in diese Länder wie Thailand und Burma und Indonesien. Und sie haben dann plötzlich Volksstämme gefunden, die glaubten, dass Weiße kommen würden mit einem Buch und ihnen den wahren Gott verkünden würden. Da waren die ganz baff und die haben viele Menschen getauft. Und dann sagt man, Jesus Christus kommt wieder. Viele bedeutende protestantische Theologen haben gesagt, dass Jesus Mitte des 19. Jahrhunderts wiederkommt. Das waren nicht nur William Miller, das waren ja auch Deutsche. Und so haben viele Leute darauf gewartet, dass Christus wiederkommt, aber er kam nicht. Es kam was anderes. Nachdem das Evangelium ein bisschen aufgeblüht ist, ein bisschen heller geworden ist in der Welt, wurde es jetzt richtig dunkel. 1844 wird Friedrich Wilhelm Nietzsche geboren, interessantes Datum, und er sagt, Gott ist tot, du und ich, wir alle sind seine Mörder. Und er sagte, wenn es keinen Gott gibt, dann haben auch die christlichen Werte keine Bedeutung. Die christlichen Werte müssen abgeschafft werden und durch andere Werte ersetzt werden. Was sind denn christliche Werte? Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst deinen Feind lieben, abschaffen und ersetzen. Durch was? Ja, er glaubte, dass der Mensch sich höher entwickelt bis zu einem Übermenschen. Das passte gut zu Charles Darwin und seiner Evolutionstheorie, die auch schon früher da war. Die ist ja schon, Lamarck hat ja schon an solche Dinge geglaubt, aber Darwin hat es ja erst zum Durchbruch gebracht. Auch der Großvater von Darwin und der Vater von Lamarck hatten schon so diese Ansätze von Evolution gehabt. Also alles entwickelt sich durch Zufall. Einen Schöpfergott brauchen wir nicht. Der Kampf ums Dasein treibt diese Entwicklung voran. Und der Bessere oder der Stärkere, hat man damals gesagt, der überlebt und setzt seine Gene durch. Und das Schwache muss ausgemerzt werden. Darwin. Wer hat das umgesetzt? Die Nazis. Wenn Übermenschen das Ziel der Entwicklung sind, wenn das Schwache seine Gene nicht weitergeben darf und ausgemerzt werden muss, wenn der Kampf ums Dasein diese ganze Entwicklung voranbringt, dann haben die Nazis gesagt, forcieren wir das mal so ein bisschen. Die Folge waren Millionen Tote, verwüstete Länder, unsägliches Leid. Die Nazis werden zu Recht verurteilt und Darwin wurde letztes Jahr zu Unrecht gefeiert. Also der Darwinismus mit Nietzsche zusammen waren die Grundlagen des Nationalsozialismus. Und vielleicht wären die beiden Herren ja noch entsetzt gewesen, wenn sie erlebt hätten, wohin ihre Gedanken letzten Endes führen. Und das ist für mich immer das Komische, dass die Leute nicht überlegen, wohin ihre Gedanken letztlich führen. Aber sie bringen das Heil, das Evangelium für die Welt. Was passiert noch? Genau in der Zeit entsteht auch der Materialismus. Materialismus bedeutet, alles ist Materie. Da gibt es nichts Geistiges, Geistliches. Eure Gedanken, das ist nur elektrochemische Abläufe in eurem Gehirn. Was sind eure Gefühle? Das sind elektrochemische Impulse in eurem Gehirn. Das haben Tiere auch. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Anhäufung von Zellen, von Molekülen, von Atomen. Was ist der Unterschied zwischen dem Mikrofon und mir? Alles nur Materie. Was ist der Unterschied, ob man einer alten Frau aus der Straßenbahn rausstößt oder einen Ball rauswirft? Keiner, sagte mein Philosophielehrer, ist beides nur Materie. Ihr seht, also Materialismus ist einfach nur Essen kaufen und Leben genießen und dann ab in die Kiste, das ist es nicht. Materialismus heißt, es ist alles nur Materie, das ist nichts Geistiges. Und wenn du tot bist, ist da nichts mehr. Das passt auch ganz gut zum materialistischen Kommunismus, der 1848 ja ins Leben gerufen worden ist, das kommunistische Manifest kommt raus. Und diese neue politisch-religiöse Idee, hat in weiten Teilen der Welt den christlichen Glauben weggeräumt. Von der DDR, wo 70% heute immer noch nicht an Gott glauben, bis nach Nordkorea, über China und so weiter. Und auch im Westen sind viele Leute zu Gegnern des Christentums oder zu Gleichgültigen geworden, weil sie Kommunisten geworden sind. Also auch der Kommunismus hat dem christlichen Glauben geschadet und weite Teile der Welt christlich dunkel gemacht, könnte man sagen. Aber das ist auch nicht alles. 1848 kommt der moderne Spiritismus ins Leben, wird dort gegründet. Ein paar Jahre später hat er schon 15 Millionen Anhänger. Und auch die heute so weit verbreitete Esoterik und Theosophie, Anthroposophie, Rudolf Steiner, Waldorfschulen und so weiter, kennt das ja, haben in dieser Zeit so ihren Ursprung. Und wenn ihr jetzt mal so die Kindersendung im Fernsehen anguckt, viele dieser Kindersendungen sind voll von Esoterik. Die Abendsendung für die Erwachsenen, voll mit, heißt dann Horror, Fantasy, Science Fiction. Und in Wirklichkeit sind es immer so dunkle Welten und Übernatürliches. Es ist alles immer letzten Endes Okkultismus, Spiritismus, Esoterik und so weiter. Und wenn ihr Lebenshilfebücher euch anguckt, zum großen Teil sind das auch esoterische Bücher, Lebenshilfebücher. Irgendwo wollen die Leute irgendwie zur Meditation geführt werden, um leer werden von Gedanken, von eigenen Gedanken, völlig leer werden. Und dann können andere Geister dann da einziehen. Das ist auch noch nicht alles, was da in Mitte des 19. Jahrhunderts passierte. Da kam auch die moderne Bibelkritik so richtig in Fahrt. Wenn es keinen Gott gibt und wenn kein Gott sich offenbart hat, ist dieses Buch nur ein Buch voller Märchen, Mythen und Legenden. So wie dieses eine Minibuch heißt, das ihr ja jetzt im Zentrallager bekommt. Das haben sich fromme Spinner ausgedacht. Das hat kein Gott offenbart. Und das hat sich durchgesetzt. Ja, die Bibel wird heute von allen Richtungen angezweifelt. Und ist klar, wenn es keinen Gott gibt, dann haben sich die Leute das alles nur ausgedacht. Dann brauchen wir das auch gar nicht zu glauben. So haben viele Kräfte versucht, den christlichen Glauben zu zerstören. Und wir müssen sagen, die waren echt erfolgreich. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, was ist in der Mitte des 19. Jahrhunderts passiert? Ihr mit eurer Weissagung von Daniel, der ja gesagt hat, der geschrieben hat, dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes, denn das Ende hat seine bestimmte Zeit. Also Leute, wenn es einen Punkt gab, wo Endzeit begonnen hat, dann sage ich Mitte des 19. Jahrhunderts. Denn wenn ich diese ganzen Geistesströmungen anschaue, dazu die technische Entwicklung, die uns unheimliche Möglichkeiten geschenkt hat, vom Computer bis zum Mikrofon oder zum Auto, das aber auch unsere Welt an den Rand des Abgrunds gebracht hat, ökologisch, Umweltverschmutzung und so weiter, hat unsere Welt an den Abgrund gebracht und auch die Atomkraft hat uns am Rande des Abgrunds gebracht. Wir können die Welt mehrfach zerstören. Wenn es also einen Zeitpunkt gab, wo Endzeit angefangen hat, dann ist das für mich Mitte des 19. Jahrhunderts. Vielleicht versteht ihr das. Aber das ist nicht in allen Ländern da so. Martin Luther hatte schon prophezeit, zwar wird es hier bei uns dunkel werden, aber das Licht des Evangeliums wird anderen Völkern gegeben werden, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Und das sehen wir ja. Während in Südamerika, in Afrika, bei den Philippinen oder anderen Ländern das richtig aufblüht und die Gemeinde, zum Beispiel die Adventgemeinde allein, explodiert, schrumpfen wir dahin. So, jetzt könnte man eigentlich eine Pause machen. Wir können aber auch einfach durchziehen. Was meint ihr?